Sowas kann schon mal vorkommen. Ist mir früher auch passiert. Es gibt auch sprachlich manchmal Barrieren, dass manchmal Menschen nicht miteinander reden können, weil sie die Sprache nicht wirklich sprechen. Es gibt ja die Anekdote von Stefan Effenberg, Carsten Janker und Lothar Matthäus, allesamt ehemalige Profis des FC Bayern München, wie gesagt, mein Lieblingsverein. Die waren in Meister geworden übrigens. Mir geht's gut. Mir geht's richtig gut, aber egal. Diese drei gehören nicht mit zum aktuellen Team des FC Bayern München, aber die waren mal in New York unterwegs und haben in einem Geschäft ein bisschen sich unterhalten und auf einmal kommt eine Verkäuferin und sagt, was fragt sie denn überhaupt? Ach, where are you from? Fragt sie. Dann sagt Stefan Effenberg, I am from Germany. Carsten Janker sagt, I am from Germany too. Lothar Matthäus sagt, I am from Germany 3. Also auch so hier Barrieren gibt es manchmal, wo man sich einfach nicht gut versteht. Man steht einfach außerhalb der Gruppe. Das kann aber auch in religiösen Gruppen vorkommen. Also zum Beispiel bin ich mal in einer Kirche gewesen, als ich noch in München gelebt habe, habe ich mal einen Gottesdienst der katholischen Kirche in München besucht bei den Jesuiten. Und ich habe mich richtig draußen gefühlt, weil ich kannte nicht, wann die aufstehen müssen und wann die sich wieder hinsetzen und wann die was wie sagen müssen. Das ist alles in deren Liturgie verankert. Und ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin draußen und ich gehöre nicht hierher. Das war unglaublich. Ich hatte zum Glück einen Freund dabei und der ist immer aufgestanden neben mir und rechts und ich bin mit aufgestanden. Ich habe mich so ein bisschen an ihm festgehalten, dass es nicht so doll auffällt. Aber ich habe gedacht, boah, was ist das für ein krasses Gefühl, wenn 800 Leute hinter einem sitzen, weil wir ziemlich weit vorne saßen und ich die ganze Zeit nur gedacht habe, hoffentlich kriegt das keiner mit, dass ich hier voll daneben bin. Also nicht, weil ich jetzt irgendwas dagegen gegen die Kirche sagen will, aber ich weiß nicht, wann ich da aufstehen muss und mich hinsetzen, wann ich was wie sagen muss, weil ich einfach Freikirchler bin. Und ich kann mir vorstellen, das geht manch einem auch so, wenn er bei uns in die Gemeinde kommt, dass er sich manchmal denkt, was passiert denn hier für komische Dinge? Menschen, die wegen ihres Fehlverhaltens ausgegrenzt werden, auch das gibt es. Gerade da haben wir in der letzten Zeit auch von einem berühmten FC Bayern-Funktionär einiges gehört, der da Großes geleistet hat und auch an den öffentlichen Schandfall gestellt worden ist und nunmehr jetzt auch 3,5 Jahre dann hinter schwedischen Gardinen verschwindet. Auch das ist eine Situation, wo jemand wirklich ausgegrenzt wird. Da zeigt man mit dem Finger auf ihn und sagt, der da. Circa 30 Millionen hat er hinterzogen. Wir haben heute uns einem Thema widmen, das heißt Gauner hereinspaziert. Gauner hereinspaziert. Und ich möchte mit euch den Bibeltext lesen aus dem Matthäusevangelium. Es geht ja darum, dass wir uns die Frage stellen, wie muss es den Jüngern damals gegangen sein, als sie mit Jesus unterwegs waren. Jesus hat ja die Jünger nicht einfach nur mal irgendwie auf eine Liste geschrieben, so nach dem Motto, das sind jetzt meine 12, und hat sie dann wieder nach Hause geschickt, sondern sie sind mit ihm unterwegs gewesen. Sie haben ihn beobachtet und dadurch gelernt. Und das ist so ein bisschen der Gedanke auch dieser Predigtreihe. Und heute eine ganz krasse Situation. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seinem Zollhaus sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Fragten sie seine Jünger. Als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin nicht für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Eine krasse Geschichte. Eine krasse Situation. Jesus begegnet dem Zöllner Matthäus. Jesus hatte seinen Dienst gerade begonnen, hatte die ersten Reden gehalten, die ersten Menschen geheilt. Und dann begegnet er diesen Menschen dort. Und das heißt da ganz bewusst, Jesus sah ihn und er ging auf ihn zu und sprach ihn an. alle Juden haben das mich nicht getan. Die haben ihn zwar im Augenblick gesehen, aber die sind dann vorbeigegangen. Diesen Abschaum, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Ihr müsst dabei verstehen, dass Zöllner in der damaligen Zeit die Verräter des Volkes waren. Israel war unter Fremdherrschaft und die Römer hatten Leute aus dem eigenen Volk eingesetzt, um den Juden, also Juden hatten sie eingesetzt als Zolleinnehmer, um den Juden das Geld abzuknöpfen. Das haben die in allen Nationen so gemacht. Und man konnte sich da quasi einkaufen bei den Römern und sagen, hier, für dieses Gebiet bin ich der Zolleinnehmer und ich gebe den Zoll an die römische Obrigkeit ab, aber ein bisschen behalte ich auch für mich. Und das war relativ flexibel. Und ihr seht schon das Prinzip und die Problematik, die dahinter steckt. Wenn ich sagen kann, du, heute musst du mal 10 Euro Steuern zahlen und morgen vielleicht 50 und die Differenz bleibt bei mir, ich glaube, du wärst ziemlich unentspannt, wenn du mir jeden Tag begegnen würdest. Die Leute waren verhasst in der Gesellschaft. Sie waren so verhasst, dass sie nicht einmal mehr zur Kultgemeinschaft eingeladen waren. Sie standen auf einer Stufe mit Mördern, mit Räubern und mit den Prostituierten der damaligen Zeit. Mit denen hattest du nichts mehr am Hut. Sie waren die Verräter des Volkes. Unfassbar. Du bist für mich gestorben, könnte man vielleicht auch sagen. Wenn jemand seine Familie verlassen hat und gesagt hat, ich werde jetzt hier der Steuereintreiber, Zöllner, dann muss der Vater sagen, du bist jetzt für mich gestorben. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Eine krasse Situation. Und im Matthäus-Evangelium, wo wir ja diese Geschichte heute lesen, hören wir vorher, dass Jesus schon 4 Jünger sich ausgesucht hatte. Das waren die Berühmten, die Guten. Also Petrus, Andreas, sein Bruder, Johannes und Jakobus. Und dann hat er noch die Bergpredigt gehalten, die ersten Wunder getan, wie gesagt, und dann stellt euch so diese 5er-Truppe vor. Was muss in den anderen 4 abgegangen sein? Als sie das mitgekriegt haben, sie haben ihre Scheuklappen schon mal aufgesetzt, als sie an den Zoll vorbeigelaufen sind. Und Jesus hat keine Scheuklappen auf. Kommen zum ersten Punkt. Die Jünger müssen sich die Frage gestellt haben, den sollen wir mitnehmen? Diesen Typen lädst du ein in die Nachfolge? Das bedeutet, der geht ja mit uns mit. Dieser A-Punkt. Der geht ja mit uns mit. Das heißt, der bleibt nicht an seinem Ding, an dieser Zollstation sitzen und Jesus hat mal ein kleines Pläuschen mit ihm, der wird ab jetzt einer von uns. Ey Leute, das geht doch gar nicht. Wie kannst du das nur tun? Was wird an dieser Geschichte deutlich? Ich glaube, ein Punkt, der wichtig ist, dass Jesus ist, der seine Jünger beruft. Nicht du und nicht ich. Jesus darf Menschen in seine Nachfolge rufen, mit denen du vielleicht Probleme hast. Die du niemals in deine Gegenwart ertragen würdest, wenn du nicht zu Jesus gehörst. Aber Jesus ist derjenige, der seine Gemeinde baut. Jesus hat es sich nicht nehmen lassen, zu dem Abschaum der damaligen Welt zu gehen und zu sagen, hey, folg du mir nach. Ich liebe dich. Ich möchte, dass du mir folgen kannst. Die Jünger müssen total irritiert gewesen sein. Später hat Jesus noch einen Zeloten dazu gerufen, Simon der Zelot. Kann man in der 12er Reihenfolge der Apostel kann man das lesen. Die Zeloten, das waren Widerstandskämpfer, jüdische Widerstandskämpfer, die haben diese Zöllner auf dem Kieker gehabt. Das waren die Terroristen der damaligen Zeit. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist so ähnlich, als wenn Wolfgang Petri nach Wacken geht und dort ein Konzert hält. Für diejenigen, die Wolfgang Petri nicht kennen, das ist jemand, der ungefähr 10 Kilo Armbänder im Arm hat und Schlager spielt, spielt es das Gleiche. Und Wacken, das ist ein Rockkonzert irgendwo in der schleswig-holsteinischen Prärie, wo man einmal im Jahr zigtausend Heavy-Metal-Fans zusammenkarrt. Und stellt euch mal vor, dort wird Wolfgang Petri ein Konzert geben. Das geht gar nicht. Die passen überhaupt nicht zusammen. Und die Steuereinnehmer sind ja auch in Deutschland nicht besonders beliebt, aber damals waren die überhaupt nicht beliebt. Ich habe es gesagt, sie sind verhasst. Mit diesem Volk will ich nichts zu tun haben. Und ich möchte uns mal die Frage stellen, diejenigen, die unter uns, die Jünger sind, wie siehst du die anderen Leute an? Darfst du entscheiden darüber, ob jemand Christus nachfolgen kann oder nicht? Muss der andere erstmal heilig sein? Müssen wir erstmal immer danach fragen, wie perfekt der andere schon ist? Die Fehler suchen? Das Haar in der Suppe? Oder darf jeder kommen? Und wenn du vielleicht so ein Zachäus bist, Zachäus ist noch ein anderer Zöllner, aber noch ein bisschen berühmter, wenn du so ein Matthäus bist und du heute Morgen hier sitzt und genau weißt, ich habe so dermaßen viel auf dem Kerbholz, ich habe wirklich keine Chance, zu Gott zu kommen, weil ich eben nicht heilig bin. Das wussten die Zöllner damals. Sie haben sich bewusst außerhalb der jüdischen Religionsgemeinschaft gestellt, um Kohle zu machen. Eiskalt, um Kohle zu machen. Und wenn du das weißt, dass du heute Morgen hier sitzt und weißt, ich habe keine Beziehung zu dem lebendigen Gott, weil so viel Sünde zwischen mir und ihm steht und der Ruf der Nachfolge an dieser Mauer abprallt, dann lass dir gesagt sein, Jesus ist bei den Leuten als erstes gewesen. Und diese Mauer möchte ich runterreißen, diese Gedankenmauer. Du musst erst heilig sein. Du musst erst mal irgendwas in Ordnung bringen. Du musst erst mal besser werden. Du musst erst mal die Bibel lesen, erst mal beten. Überhaupt vergiss alles das, was du erst musst. Erst lass dich von Jesus ansprechen und in die Nachfolge einladen. Weil er dich bedingungslos liebt. Und weil er dich in seinem Team haben will. Egal, was die anderen drüber sagen. Egal, ob die anderen Frommen die Nase rümpfen. Ihr Lieben, schaut nicht auf die Christen, sondern schaut auf Christus. Wenn ich auf die Christen geschaut hätte, wäre ich kein Christ mehr. Schaut auf Christus, der dich in die Nachfolge ruft, weil er dich liebt. Weil er am Kreuz das bewiesen hat, dass er dich liebt. Ein für alle Mal, Antje hat das vorhin schon gesagt, es kommt nicht auf dein Gefühl an, es kommt darauf an, dass du das für dich verstehst, das Kreuz. Das steht in Zeit und Raum fest. Gegen deine Gefühle, gegen deine Erfahrung, Gott liebt dich. Und diese Mauer, diese Gedankenmauer, von wegen, was du zuerst tun musst, die möchte ich niederreißen und dich einladen, wenn Jesus dich in die Nachfolge einlädt, steht dem nichts im Wege. Wie groß deine Sünde auch ist. Ich komme zum zweiten Punkt. In dieser Geschichte geht es ja dann noch weiter. Es ist ja nicht nur, dass der Typ dann mitgeht, sondern Jesus lädt sich ja abends bei den Typen auch noch ein. Und da kommen noch andere dazu. Mit denen sollen wir jetzt essen, Jesus? Das ist so, als wenn du deinen sozialen Abstieg einfach mal überall raushaust. Wenn du das gleich in die Zeitung schreibst. Ich bin der Depp des Volkes. Ihr Lieben, ein Jude hat mit diesem Volk nichts zu tun. Also auch diese vier frommen Typen nicht. Also die waren ja gute Juden, waren Fischer. Mit dem Typen soll ich mich jetzt an einen Tisch setzen? Ich habe mit Leuten am Tisch gesessen, die haben mehrere Frauen umgebracht. Warum habe ich das getan? Weil Jesus das auch gemacht hat. Ich habe Abscheu gehabt über diese Taten, wenn die mir das erzählt haben im Gefängnis. Aber Jesus ist auch da gewesen. Jesus ist auch in den Gefängniszellen gewesen. Jesus ist auch da, wo die Leute nichts mehr zu hoffen haben. Da, wo die Menschen am Sterben sind, wo sie keine Hoffnung mehr haben. Da ist unser Platz. Und das ist das, was den Jüngern im ersten Moment durch den Kopf gegangen sein muss. Mit denen essen? Sorry, das geht ja gar nicht. Die Zöllner und die Sünder, das unehrliche, habsüchtige, willkürliche Pack, mit denen wollen wir doch nichts zu tun haben. Das sind die Menschen, die Volk und Vaterland verraten haben. Das sind die Wucherer. Das sind die Räuber, die Prostituierten, die damit rumhängen. Man könnte meinen, Jesus hätte nicht ungeschickter und taktloser sein können, dass er sich abends bei denen einlädt zum Essen. Also da muss dem frommen Volk wirklich der Ekel hochgekommen sein. Und die Jünger müssen sich die Frage gestellt haben, gehe ich da jetzt mit? Und das bedeutet, meine Reputation ist im Arsch. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. Das gilt auch für die Predigt und die Kanzel hier vorne, wenn man solche Worte mal zwischendurch sagt. Mache ich ja nur, um euch mal zu ärgern. Ich weiß, nachher wird mir jeder mal sagen, dass das nicht darf. Mit dem Abschaum der damaligen Zeit hat Jesus sich an einen Tisch gesetzt und du konntest dir die Frage stellen, bleibe ich draußen vor der Tür stehen oder komme ich mit? Ich habe so eine Situation mal gehabt, als ich im Libanon war, als Baptisten hatten wir in Bayern eine Kooperation mit den Geschwistern im Libanon. Und da haben wir an einem Abend haben wir überlegt, wir wollen eine Gemeinde besuchen, die in der UN-Zone dort, da gibt es eine Blauhelmzone zwischen Israel und Libanon, und da gibt es eine Baptistengemeinde, die wollten wir besuchen. Und das war nicht so ganz ungefährlich. Da gab es auch schon mal Hisbollah-Leute, die ein bisschen am Abzug gedrückt haben zwischendurch. Also das sind so militante Islamisten. Und da haben wir als kleine Reisegruppe abends uns zusammengesessen und haben in unserer Unterkunft gesagt, fahren wir da hin oder fahren wir da nicht hin? Übertreten wir diese Grenze oder tun wir es nicht? Das war so eine Entscheidung, wo ich sage, da ging es nicht um meine Reputation, sondern da ging es um andere Dinge. Aber wo man sich die Frage stellt, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Mit wem habe ich denn dann Gemeinschaft? Das war nicht so ganz klar. Wir haben das dann gewagt und haben tolle Begegnungen dort gehabt, direkt an der Grenze zu Israel, in einer kleinen Gemeinde, mitten in verminten Olivenhainen, wo man den Fuß nicht in die Olivenhaine reinsetzen durfte, weil alles vermint ist dort. Aber es war eine krasse Begegnung, wo man sich einen Tag vorher überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht? Und so ähnlich muss es den Jüngern auch gegangen sein. Mache ich das oder mache ich das nicht? Setze ich mich mit diesen Leuten an einen Tisch und verliere meinen Ruf oder lasse ich das nicht? Aber das sind doch die Sünder, Jesus. Das wusstest du, Jesus, nicht. Stopp mal, das geht doch gar nicht. Mit denen dürfen wir nicht an einem Tisch sitzen. Und wir sollen doch auch als Christen nicht mit der Welt uns gleichstellen und so weiter und so fort. Was ist denn damit gemeint, Jesus? Solche Fragen kann ich mir vorstellen, dass die den Jüngern damals im Kopf rumgegeistert sind und auch uns heute vielleicht. Was heißt das denn, dass ich nicht wie in dieser Welt, dem Maßstab dieser Welt mich gleichstellen soll? Jesus hat mit den Menschen gefeiert. Und ihr Lieben, glaubt mir nicht, dass das nur Wasser war, als Jesus gefeiert hat. Jesus hat es richtig krachen lassen. Das Reich Gottes ist eine Party, hat Tony Campolo mal gesagt. Das Reich Gottes ist eine Party. Die Frage ist aber, was sind die Maßstäbe? Und wer beeinflusst hier wen? Bedeutet das, dass wir uns von den Menschen abgrenzen müssen? Oder haben wir ein Vertrauen darauf, dass der lebendige Gott in uns lebt? Und wenn wir in die Welt hinausgehen, dass wir diejenigen sind, die beeinflussen. Und dass wir die Maßstäbe des Reiches Gottes in uns tragen. Und wenn wir hineingehen in die Dunkelheit dieser Welt, müssen wir dann Angst davor haben, dass wir unsere Frömmigkeit verlieren? Dass wir ein bisschen dreckig werden? Wir müssen das ja nicht mitmachen, aber wir sollen da sein. Ihr Lieben, ich lade euch ein, feiert mit euren Freunden und euren Nachbarn. Ladet sie ein. Trennt euch nicht von ihnen, weil sie nicht fromm genug sind, nicht heilig genug sind. Ihr sollt das nicht mitmachen, nicht mitlästern, nicht mitlügen, nicht mit den Staat betrügen und all solche Dinge. Oder nicht mit rumhuren oder sich den Kopf volllaufen lassen, bis es nicht mehr reingeht. Aber man kann auch anders Gemeinschaft haben. Und man kann unter solchen Menschen sein und man kann ein bisschen den Funken der Herrlichkeit Gottes dort auch versprühen. Dazu möchte ich euch einladen. Ja, du sollst mit diesen Menschen essen. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann guck, wo die Leute sind, die nicht jeder mag vielleicht. in deinem Umfeld und setz dich zu ihnen und hab Gemeinschaft mit ihnen. Ich komme zum nächsten Punkt. Als Jesus dieses Beispiel, diesen Vergleich mit dem Arzt bemüht, hat er damit einiges ausdrücken wollen, was auch für die Jünger damals eine große Herausforderung gewesen sein muss. Und auch für die Schriftgelehrten und Pharisäer. Dieser Geist der Pharisäer, dieses, wir wollen es besser machen, das wirkt bis in die heutige Zeit hinein. Sie waren manchmal mehr darauf bedacht, dass sie ihre eigene Heiligkeit nicht einen Abbruch erlebt, anstatt darin, anderen Menschen aus ihrer Sünde herauszuhelfen. Sie waren wie Ärzte, die sich weigerten, Kranke zu besuchen, weil sie sich fürchten, krank zu werden. Sie steckten in ihrer Überheblichkeit vor der Sünde zurück, weil sie mit diesen Menschen einfach nichts zu tun haben wollten. Ihre Religion war ausgesprochen selbstsüchtig, da sie mehr darauf bedacht waren, ihre eigene Seele als die Seele anderer Menschen zu retten. Das ist geistlicher Egoismus, würde ich sagen, wo es nur noch darum geht, dass deine Heiligkeit kein Abbruch getan wird. Ein weiterer Punkt. Es ging diesen Pharisäern mehr darum, Menschen zu kritisieren, als sie zu ermutigen. Sie waren daran interessiert, auf die Fehler anderer zu achten, anstatt ihnen dabei zu helfen, diese Fehler zu überwinden. Wenn ein Arzt einen ekelerregenden Erreger erlebt, wo uns allen der Magen sich umdrehen würde, dann hat der das Interesse daran, diesen Menschen gesund zu machen. Wenn wir weglaufen würden, würde der Arzt sagen, hey, komm her, ich gucke, was ich tun kann. Weil ich habe das gelernt. Und nicht, dass er denn auch Reis ausnimmt. Viele Pharisäer der damaligen Zeit und der heutigen Zeit praktizieren eine Frömmigkeit, die statt zu Vergebung und zu Mitgefühl mit anderen zu deren Verdammung führt. Kennst du das? Dass du mit Menschen in Begegnung bist oder dass du Menschen begegnest und dich danach nur noch schlecht fühlst? Niedergemacht, niedergedrückt, weil du nicht fromm genug bist? Weil du nicht heilig genug bist? Interessanterweise hat Jesus diese Leute, wo alle gesagt haben, ihr Sünder, ihr was weiß ich alles, zu denen hat Jesus nie solche Worte gesagt. Nie. Er hat sie aufgehoben. Er ist ihnen begegnet. Er hat sie geliebt. Ein weiterer Punkt, sie praktizieren eine Religion, die eher in äußerlicher Rechtgläubigkeit als in praktischer Hilfe für andere bestand. Da, wo der Schein nach außen wichtiger ist als das Sein im Herzen, da haben wir ein Problem. Da stimmt irgendwas nicht. Um diese Menschen sollen wir uns kümmern. Es geht nicht um den Schein nach außen. Es geht nicht darum, dass was andere über mich denken, sondern es geht darum, habe ich Mitgefühl für die Menschen? Bin ich zerbrochen für die Not dieser Menschen? Und man kann nicht alles auf einmal tragen, alles Leid dieser Welt, aber ich glaube, dass Gott einen hier und da partiell immer wieder gebrauchen möchte, um diese Welt ein Stück zu verändern, im Sinne des Reiches Gottes. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Ich habe vor kurzem einen tollen Satz gelesen, den möchte ich euch kurz hier mitgeben. Ich möchte am Ende so voll mit Christus sein, dass wenn eine Mücke mir Blut absaugt und sie wieder losfliegt, dass sie dann laut singt, es ist Kraft in dem Blut. Ja, ihr Lieben, stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor, dass wir eine Gemeinde sind, die so voll Christus ist, die in diese Stadt hineingeht und die diese Stadt und diese Menschen verändert. Wir wollen in diesem Jahr Schritte gehen. Wir wollen diese Menschen in dieser Stadt erreichen. Wir wollen dich ermutigen, in deinem Umfeld, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, Menschen für Christus zu gewinnen. Ihnen ganz praktisch zu dienen. Wir wollen miteinander beten und Gott fragen, Gott, was hast du uns in die Hände gegeben, um dieser Stadt zu dienen? Gott, was sind deine Schritte für uns? Ganz konkret. Wo sollen wir hingehen? Wo sind Barrieren, die wir im Moment noch nicht überwinden können? In unserer Gesellschaft gibt es unsichtbare Grenzen. Man spricht von Milieus. Und wir erreichen viele Milieus gar nicht. In unserer gut bürgerlichen Mittelschicht. Es gibt viele Milieus, die erreichen wir in unserer Gemeinde nicht. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden, wo wirklich die DNA des Reiches Gottes in unseren Adern pulsiert. Jesus hat gesagt, denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, dass sie schon gut genug sind. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Vormittag hier bist und denkst, ich habe das bis jetzt noch nie gemacht. Ich habe den Ruf, folge mir nach, schon oft gehört. Dann möchte ich dich heute einladen. Ich glaube nämlich, dass jeder Christ Botschafter an Christi Stadt ist. Ist nicht meine Idee, hat Paulus sich ausgedacht. Und darum darf ich dich einladen. Hey, folge Jesus nach. Und wir werden gleich ein Lied hören, das das quasi musikalisch ausdrückt. Und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder kommst du während des Liedes nach vorne zu mir und ich bete hier sofort für dich. Und die zweite Möglichkeit ist, nach dem Gottesdienst kannst du in die Welcome Lounge kommen, kannst auch dort mit Mitarbeitern für dich beten lassen. Wenn du sagst, das möchte ich heute tun. Ich möchte von meinem Tisch aufstehen, an dem dieser Matthäus gesessen hat. Und ich möchte aufstehen und diesem Jesus nachfolgen. Dazu möchte ich dich heute einladen. Ich bitte euch schon als Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Ich möchte dann noch kurz beten. Dass wenn du sagst, das ist heute für dich dran, dann möchte ich um Mut beten, diesen Schritt zu tun. Während des Liedes darfst du zu mir nach vorne kommen, werde ich für dich beten, oder du darfst nach dem Gottesdienst in die Welcome Lounge kommen. Da ist ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Zeit vielleicht, aber wenn du sagst, jetzt komme ich gleich nach vorne, darfst du gleich kommen. Ich möchte jetzt noch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Gottesdienst und ich danke dir dafür, dass du zu dem Abschaum der damaligen Zeit gegangen bist. Und Jesus, das macht mir so einen Mut dafür, dass ich auch kommen darf. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du mir meine Sünde, meine Schuld genommen hast. Und dass das ganz viele in diesem Raum auch für sich in Anspruch nehmen durften. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns gebrauchen willst, um Barrieren zwischen Menschen zu überwinden. Soziale Barrieren, da wo Menschen ausgegrenzt sind. Dass wir Mut bekommen, zu diesen Menschen zu gehen, so wie du es getan hast. Und dass wir sie einladen, in dein Reich zu kommen. Dass du ihnen auch ihre Schuld und ihre Sünde vergibst. Dazu gibt uns Gnade. Und ich bete, wenn heute Abend oder jetzt heute Vormittag jemand hier ist, dass du einfach Herzen wirklich ermutigst, diesen Schritt zu gehen. Aufzustehen von dem Tisch, wo man Zoll eingenommen hat. Und dir nachzufolgen, alles stehen und liegen zu lassen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Freiheit schenkst, wenn das jemanden hier betrifft, dass er dann diesen Schritt gehen kann oder sie. Amen. Ihr könnt vielleicht einfach mit aufstehen, das Lied können wir auch zusammen mitsingen.
Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst,